Guten Morgen miteinander. Es ist ein bisschen der Frust, wenn da plötzlich alles ein bisschen leer ist da vorne. Aber es sind doch sehr viele Leute da. Ich freue mich mega, dass Sie da sind heute zum Gottesdienst. Wo es weitergeht in unserem Leitbild und mit unserer Tasse. Heute haben wir das Thema, wir helfen Menschen. Und es geht natürlich dort auch ein bisschen Richtung Jüngerschaft. Und das Thema habe ich nicht selber ausgesucht, das ist in dieser Reihe drin. Und wo der Stefan mir die Auswahl gab von den Themen, habe ich mich für das entschieden und dann nachher gemerkt, das ist recht schwierig. Weil ich bin mir eigentlich vorgekommen wie so einem Buffet, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in der Ferien, wenn ihr an ein Buffet anlauft und dann hat es viele Sachen. Und das eine sieht fein aus und das andere weniger, aber vielleicht ist es weniger doch feiner als das andere oder vielleicht bekommt es mir nicht und so weiter. Und mit der Jüngerschaft und mit dem Helfen der Menschen ist es sehr ähnlich. Man kann da beispielsweise Römer 14 und 15 durchnehmen, wo es darum geht, wie leben wir als Gemeinde zusammen, wie sollen wir Rücksicht nehmen auf den anderen. Dann könnte man über Leiterschaft diskutieren, wie ich Menschen anleite und so weiter. Also eine riesen Palette. Ja, und ich habe heute versucht, ein bisschen ein Buffet zusammenzustellen, das ihnen bekommt, also wo sie nicht zu viel davon haben, dass sie nicht mit Bauchweh heimgehen, aber auch nicht nur mit einem Salatblättchen. So viel hoffe ich zumindest. Und wir haben, bevor wir anfangen, machen wir es heute schulmässig, wenn wir ein bisschen Repetition machen. Und zwar den letzten Sonntag. Das Thema war, wir dienen. Ich weiss natürlich schon. Wir wollen Menschen dienen. Und jetzt nimmt es mir Wunder, ohne Spicken, ob wir die Punkte nochmal zusammenbringen, die vier. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Schrift. Das erste war, diene und gebe durch Gastfreundschaft. Sehr gut. Hast du nicht beschissen? Also das erste war, diene und gebe durch Gastfreundschaft. Und das nächste war, diene und gebe durch Gebet. Ganz schön. Gastfreundschaft, Gebet. Und das nächste? Gabe, sehr gut, ja. Gastfreundschaft, Gebet. Aus der Richtung nehmen. Und Gaben. Jetzt fehlt uns noch eins. Diene und gebe durch Liebe. Ganz genau. Ja, ich auch. Wir können uns selber mal applaudieren. Das haben wir gut gemacht. Eigentlich bin ich ja stolz auf den Prediger, weil er hat anscheinend das so weitergegeben, dass es uns das geblieben ist. Es soll auch mein Ziel heute sein. Also wir sehen Gastfreundschaft, Gebet, Gaben und auch die Liebe. Und am Schluss vom heutigen Morgen werden wir feststellen, dass es in sehr ähnliche Richtung geht. Dass man heute nicht vieles dazukommt. Und doch sind noch ein paar Punkte anders. Wir merken auch, das ist ein bisschen da. Oh, hoffentlich kippt das Teil nicht. Mir ist eigentlich aufgefallen, es sind Sachen, die wir vor allem tun. Wo wir auch eher aktiv sind. Und ich bin während der Vorbereitung ein bisschen mehr zum Schluss gekommen, dass Menschen helfen eher ein Sein ist. Ein Sein. Wie bin ich? Wie gebe ich mich? Und dazu habe ich einen Text ausgewählt, der uns das ein bisschen veranschaulichen soll. Und das ist in Matthäus, Kapitel 12. Vers 1 bis 8, die eine Bibel da haben. Matthäus 12, 1 bis 8. Gehört mal alles, hä? Gut. Bekannte Szenen sind also weit. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten, wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun?
Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also ganz bekannte Szene in Matthäus 12. Und heute geht es mir eigentlich weniger um die Auslegung von dem Text. Also Auslegung ist ein bisschen höchst, oder? Aber es geht mir eigentlich nicht mal um den Text im Inhalt, sondern mehr, dass wir uns das Bild als Fotografie nehmen. Dass damals, zur Zeit Jesu, noch kein Handy gab und noch kein Digitalfotos, habe ich das dann rekonstruiert, was wir da für eine Szene haben. Wir haben einerseits Jesus, der da beteiligt ist. JC, würden die Jungen sagen. Dann haben wir die Jünger, die an dieser Szene beteiligt sind. Sehen die es? Und dann haben wir die Pharisäer, die eigentlich gar keine Blumen verdient haben, aber die stehen jetzt heute da. Die da dabei sind. Stimmt, ja. Gut so. Stimmt für euch. Und dann haben wir das Ehrenfeld. Also die Sachen, die Szenen, von denen stehen wir, beziehungsweise stehen Jesus und seine Jünger, die jetzt hier unterwegs sind, an einem Sabbat, an einem Heiligen Viertag, an einem Freitag und sich da bedienen an diesen Ehren. Und die drei Klötze, die wir jetzt hier haben, die sollen heute Folgendes darstellen, nämlich mich selber. Ich glaube, dass wir von diesen drei Rollen etwas lernen können. Ich glaube, dass wir sehr oft, oder nicht oft, aber ab und zu immer wieder in einer von diesen Rollen sind. Eigentlich sind wir permanent, wenn wir im Glauben unterwegs sind, in einer von diesen drei Rollen. Sei das Jesus ähnlich, sei das Jünger ähnlich oder sei das auch in der Rolle vom Pharisäer. Und um das geht es mir im ersten Teil. Ich habe einmal ein Buch gelesen über Freundschaft. Ich war etwa 18 gsi. Es ist um Freundschaft zum anderen Geschlecht gegangen. Wie wird ich meine Zukunft sein und so weiter. Was muss ich da achten? Wir wissen, was rausgekommen ist. Aber was ich spannend gefunden habe an diesem Buch, also es hat mich eigentlich fast schockiert. Die erste Hälfte von diesem Buch hat nur von mir selber gehandelt. Und ich habe gedacht, ich wollte ja wissen, wie die anderen muss sein und was ich da muss schauen muss. Aber das Buch hat darauf ausgezielt, lerne mal zuerst dich selber kennen, sehe deine Schwächen, sehe deine Stärken, weil der andere muss nachher mit dir rauskommen. Was musst du vielleicht noch verbessern? In welcher Rolle bist du gegenüber deinem Partner? Und so weiter. Und das hat mich ein bisschen beschäftigt, das hat mich sehr lange beschäftigt, nämlich eben die Frage, wie bin ich denn? Wie wird mich mein Vis-à-vis gesehen? Wie wird mich das wahrnehmen? Und so soll es auch heute Morgen sein, wenn ich mir bewusst werden soll, wenn ich einem Menschen begegne, in welcher Rolle begegne ich ihm? Wie wird er mich wahrnehmen? Und so sollen also die drei Klötze das darstellen. Ich glaube, die erste und schönste Rolle, die wir haben dürfen, ist, wenn wir Jesus ähnlich sind, in der Begegnung mit Menschen. Und was macht uns denn zu Christus? Was macht uns Jesus ähnlich? Ich glaube, das eine ist, dass wir die Schuld und die Vergebung dürfen annehmen von Jesus. Dass wir uns bewusst werden, dass wir von Gott schuldig sind und die Schuld tilgt worden ist durch Jesus Christus. Und das macht uns, gibt uns einen direkten Zugang zu Gott, zu dieser Quelle, zu dieser Kraft, zu dieser persönlichen Beziehung mit Gott, wo wir dürfen die Kraft schöpfen, die es braucht, um wie Jesus auch als Vorbild durch die Welt zu gehen. Und der Paulus schreibt das im Römer 6 so, dass er sagt, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Wenn wir das ganz rein annehmen können, die Vergebung und uns bewusst sind, in welcher Rolle wir sind. Wir sind wie Jesus gestorben und wieder auferstanden. Die, die das Kreuz auf sich genommen haben, die, die von Jesus die Schuld bekannt haben, die gemerkt haben, da steht etwas zwischen mir und Gott. Für diese Menschen ist das da. Für diese Menschen dürfen das annehmen. Also grundsätzlich darf es jeder annehmen, aber die haben das dürfen annehmen und erleben und von dieser Kraft schöpfen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht noch die Anfangszeiten von eurem Christsein erinnert. Ich denke, vielleicht ist, also mir ist es so gegangen, am Anfang ist einiges einfacher gefallen und dann wird es sich schwieriger. Aber schlussendlich, wie ist denn Jesus gewesen? Also wie sind wir am Anfang auch vielleicht euphorischer gewesen oder haben gewisse Sachen können einfacher machen? Am Anfang ist es sicher auch so gewesen, dass wir die Vergebung annehmen können und schlussendlich auch anderen mit Liebe können begegnen. Und mit der Zeit ist das vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, aber es geht schlussendlich darum, Jesus ähnlich zu sein, wieder zurückfinden zu dieser Liebe zu den anderen Menschen. Denn Jesus ist den Menschen immer freundlich begegnet, gütig, voller Liebe. Manchmal vielleicht auch ein bisschen fordernd, aber was er immer war, er war immer ein Vorbild. Und Menschen, die frisch zum Glauben kommen, die sind für mich sehr oft auch Vorbild, wie die einen Enthusiasmus an den Tag anlegen können, wie die einen Glauben haben, wo ich vielleicht nicht mehr so stark kann, wie die begeistert sind und so weiter, wie ich davon lernen kann. Aber schlussendlich kann ich auch in dieser Rolle sein, als Vorbild, als Mensch, der anderen Menschen helfen kann. Kann helfen, so zu werden, kann helfen, ins Ziel zu kommen. Und das mit diesen Vorbildern ist so eine Sache. Der Herbert Grönemeyer ist heute, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, vielleicht die Älteren, ist heute in Zürich, hat ein Konzert. Und er hat in einem Lied, er hat ein Lied geschrieben für seinen Sohn. Und in dem Lied singt er, ich singe es jetzt nicht vor, aber so im sinngemäß, ich möchte so quasi ein Freund sein, aber nicht dein Vorbild. Und dann habe ich mir überlegt, irgendetwas hat mich an dieser Aussage gestört und irgendwann habe ich gemerkt, dass er sich das gar nicht auswählen kann, ob er ein Vorbild ist oder nicht. Ob ich ein Vorbild bin oder nicht, das kann ich mir nicht auswählen. Ich kann nur entscheiden oder dazu beitragen, ob ich ein gutes oder ein schlechtes Vorbild bin. Ich kann mir eigentlich jeden als Vorbild nehmen. Ich kann sagen, so wie der möchte ich nie werden oder so wie der wäre cool. Und dann geht es darum, uns bewusst zu werden, was wollen wir als Vorbild, als Jesus-ähnlicher Christ, wenn wir jetzt an den Klotz denken da, wo wollen wir da hin? Wie wollen wir uns präsentieren? Haben wir die Güte zum Nächsten? Haben wir die Liebe zum Nächsten? Haben wir die Barmherzigkeit zum Nächsten? Haben wir das Bedürfnis, am Nächsten mit Liebe zu begegnen? Haben wir das Bedürfnis, am Nächsten zu helfen, in dieser nicht einfachen Welt unterwegs zu sein? Die jesus-christliche ähnliche Rolle soll das sein, wo andere motiviert, nachzufolgen. Und schlussendlich sind das Christen, sage ich jetzt mal, die sich die Vergebung der Sünde immer bewusst sind. Die sich immer bewusst sind, was Gott ihnen für ihre Schuld erlassen hat und was sie haben dürfen annehmen. Gut. Gehen wir zum nächsten Klotz, zu den Jüngern. Ist der da? Also, ich habe jetzt von dem Klotz geredet. Das muss man nächstes Mal einen Zettel haben machen. Gut, da sind die Jünger. Reden wir von denen. He? Die kommen nicht so gut weg in dem Beispiel am Anfang. So, jumpen. Erstens mal ist mir aufgefallen, die laufen einfach quer durch das Feld. Ist, glaube ich, nicht so angebracht. Als Bauer hat man da nicht so Freude. Und sie rupfen da ein bisschen Ähren ab, essen die und machen eigentlich Sachen kaputt, wenn man so will. Und die Pharisäer sehen das und beschweren sich entsprechend. Ich glaube, das Wort Jünger darf man da für einmal ein bisschen wortwörtlich nehmen. Er ist jünger. Nicht älter, er ist jünger. Und zwar im Glauben vielleicht jünger. Dort, wo er steht, in der Entwicklung jünger. Es gibt Christen, die sind geistlich älter. Und es gibt Christen, die sind geistlich jünger. Der Unterschied liegt einerseits in der Verantwortung, die man hat. in dem, was man tut. Aber, und das ist auch sehr entscheidend, in der Nahrungsaufnahme. Wir kennen das Beispiel, das Bill oder Paulus braucht. Ich könnte nur Milch nehmen und sollte doch feste Speisen langsam zu euch nehmen. Und ein Jünger, vielleicht am Anfang vom Stadium, kann nicht gerade feste Speisen zu sich nehmen. Der muss anfangen mit Milch. Und wir müssen schauen, dass er zu dieser Milch kommt. Und ich als Jünger muss mir auch bewusst sein, wenn ich in dieser Rolle bin, was gerade momentan dran ist, was der nächste Schritt ist. Und wenn du dich vielleicht auch zu Recht, und wir haben viele Christen da, die sicher schon im älteren Stadium sind, vom geistlichen Reifeprozess, wo durchaus sich dürfen als Vorbilder sehen, aber auch dort, denke ich, gibt es Situationen, wo du vielleicht auch müsstest sehen, dass es da ist, jetzt etwas anzunehmen. Dass wir auch immer wieder daran denken, dass es Situationen gibt, wo ich etwas annehmen soll. Dass ich nicht nur austeilen kann, dass ich mich nicht nur über andere Sachen erhebe, sondern in die Situation hinein bin, wo ich merke, da redet jemand zu mir, auch wenn vielleicht ich ihn nicht jetzt als unbedingt als Vorbild oder als Leiter oder was wahrnehme, aber das ist eine Situation, wo ich etwas lernen kann. Und da bin ich überzeugt, dass wir immer wieder auch in dem Stadium sind, als Jünger, in der Rolle inne, wo ich muss begreifen, da muss ich vielleicht zurückstehen, da muss ich vielleicht etwas annehmen. Da stimmt meine Vorstellung, wenn ich es jetzt 20 Jahre lang hatte, vielleicht nicht. Und das ist die ganz, ganz grosse Kunst. Die ganz, ganz grosse Kunst, zu merken, dass ich schlussendlich auch in einer Situation falsch liegen kann oder etwas annehmen kann. Und dann passiert Folgendes. Ich denke, dass wir dann auch in dieser Rolle die Schwachheit zeigen dürfen. Das darf man selbstverständlich auch als Leiter. Aber wenn ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich Schwachheit sehe, wo ich Schwachheit kann zugeben, vielleicht auch, am nächsten kann weitergeben, passiert nämlich das, dass ich wieder zum Vorbild werde. Dass ich wieder Jesus ähnlicher werde. Dass ich wieder mir von dieser Abhängigkeit zu Jesus Christus, zu Gott, bewusst werde. Und so in dieser Schwachheit anderen Menschen kann helfen. Und wie gesagt, das ist für mich die Schwierigkeit, wo ich sage jetzt, ich bin auch schon relativ lange im Glauben. Und immer wieder zu merken, dass ich Menschen vor mir habe, von denen ich etwas annehmen darf. Auch wenn sie jünger sind, auch wenn sie vielleicht 20 sind oder 15. Oder wie es der Bernd letzte Woche erzählt hat, wo jemand plötzlich Papi sagt im Gebet rein. Und ich mir denke, hey, wie erlebt sich der das? Er ist ein paar Jahre vielleicht unterwegs und ich schon 30 und der erlaubt sich einfach so etwas und dann die Kraft haben, einzusehen, mal, da darf ich etwas lernen. Von dem darf ich etwas lernen. Und wenn du eben die Fähigkeit verlierst, dann kommen wir zum dritten Klotz und das ist der Pharisäer. Ist der da hin? Mit den Blumen. Ich glaube, in die Rolle des Pharisäers fallen wir immer wieder mal rein. Die gehört auch zu unserer Persönlichkeit. Die gehört auch dazu, weil wir schwach sind, weil wir Menschen sind, weil wir nicht perfekt sind. Und weil wir manchmal das Gefühl haben, wir wissen gewisse Sachen. Das Problem an dieser Rolle ist, dass sie sehr, sehr gefährlich ist, weil sie extrem fromm daherkommt. Weil was die Pharisäer da sagen, mit dieser ganzen Ehrgeschichte und dem Sabbat und so weiter, ist von ihrem Standpunkt aus und vom Gesetz, das damals gilt hat, nicht einmal falsch. Eigentlich hätten sie sogar recht, wenn wir jetzt alles anschauen, was der Mose aufgeschrieben hat und was sie für Gesetze daraus gemacht haben. Eigentlich sind sie im Recht. Aber ihr Problem ist, dass sie es ohne Liebe Gottes sagen. Oder einfach behauptet, sich an etwas stören, ohne den Menschen dahinter zu sehen, ohne die Liebe dahinter zu sehen, wo wir wieder zu diesen vier Punkten kommen, wo die Liebe fehlt und sie einfach, ich sage jetzt mal, eine gewisse Boshaftigkeit etwas von Menschen verlangen. Und ich glaube, ein grosses Zeichen ist, wo wir falsch liegen, wo wir das merken können, ist, wenn wir von anderen Menschen Wachstum fordern, wenn wir geistlichen Wachstum fordern. Wenn ich das Gefühl habe, der muss doch das jetzt verstehen und von jetzt ist das so und so und ich erwarte, dass er das im Glauben so und so sieht. Hat denn der nicht den gleichen Gott oder was auch immer oder kennt denn der die Bibel nicht oder was auch immer. Wenn wir dran sind, geistliche Wachstum zu fordern. Ich sage nicht, dass wir den Menschen nicht darauf aufmerksam machen, wenn er noch einmal falsch liegt. Ich sage nicht, dass man nicht auf jemanden zugehen, wenn man ihm helfen kann, ein geistliches Prinzip zu verstehen. Dass man jemanden ermutigt, in den Gottesdienst zu kommen. Dass man ermutigt, die Bibel lesen und beten. Aber sagt das nie, wenn euch das fehlt. Wenn ihr die Liebe zum Nächsten nicht habt, wenn ihr die Beziehung zum Nächsten nicht habt, die euch berechtigt, das zu sagen. Denn Jesus sagt in Matthäus 23,23 zu den Pharisäern, also gibt mir da keine Blumen wie mir. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei viel wichtigere Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und mir fällt einfach immer wieder auf, wie Jesus auch in dem Beispiel von Matthäus, von der Bibelstelle, die wir haben, von Matthäus 12, wo am Schluss alles darauf rauskommt, dass Barmherzigkeit über allem steht. Dass Barmherzigkeit wichtiger ist als Opfer. Dass wir dem Menschen mit dem sollen begegnen. Und so dann auch die Beziehungen aufbauen, die uns vielleicht hilft, dem Menschen zu helfen. Das wären also abschließend die drei Rollen, die ich mich immer wieder darin befinde. Jesus Christus als Vorbild, als Leiter, als Jünger, der Sachen annehmen kann, der sich bewusst ist, ich darf wachsen, ich darf jemandem nachfolgen. Aber auch als Pharisäer, der Gefahr läuft, im christlichen Scheinbild, im gesetzlichen anderen vorschreiben, was sie zu tun haben und wo sie stehen sollen. Und das bringt mich zu dem Punkt, wo wir jetzt auch Zeiten können wechseln und sagen, ja, wie soll ich dann einem anderen begegnen, in welcher Rolle, beziehungsweise was braucht es, dass ich Menschen helfen kann. Und da ist für mich die erste Frage, was verbindet uns überhaupt? Warum sind wir am Morgen da? Was verbindet uns? Was verbindet uns? Jesus? Unser Auftrag. Auftrag, ja. Sowohl als auch. Aber ich glaube, es ist ja noch etwas anderes. Wenn der Paulus sagt, schau, an Gott glauben, das langt nicht. Die Teufel machen es auch und sie zittern vor Gott. Einfach an Gott glauben, eine kleine Kirche reinhocken, das langt noch nicht. Ich glaube, das, was uns verbindet, ist, dass wir die Barmherzigkeit von Gott erfahren haben. Dass wir die Vergebung von der Schuld erfahren haben. Dass wir erfahren haben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Dass wir mit all unserer Last und Schuld vor ihn kommen können. Das verbindet uns. Und das bringt uns auch am gleichen Punkt. Wir stehen alle am gleichen Punkt. Nämlich, wir sind abhängig von der Liebe und Kraft Gottes. Und wenn wir uns das bewusst werden, dass wir eigentlich unabhängig von den Rollen, alles Gleiche brauchen, dann können wir doch auch das Gleiche weitergeben. Barmherzigkeit, Vergebung. Dann können wir das so annehmen. Und das verbindet uns. Und da kommt mir die Geschichte in den Sinn vom Pharisäer, wo Jesus eingeladen hat, zu sich zum Essen. Und ich kenne die Geschichte, wo dann die Prostituierte einkommt, sich vor die Füße von Jesus rührt und brüllt und seine Füße mit Tränen abwäscht und putzt. Und der Pharisäer bei sich denkt, sieht dann Jesus nicht, was das für eine Frau ist. Und wo dann Jesus die berühmte Worte sagt, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, der uns verbindet. Die Vergebung von der Schuld. Die Barmherzigkeit von Gott. Und die Frage, wie viel ist dir vergeben worden? Oder man könnte Umkehrschluss machen. Wer wenig liebt, dem ist wenig vergeben worden. Ich für meinen Teil muss sagen, mir ist genug vergeben worden. Und wird da immer wieder. Und es soll mich doch ein Stückchen befähigen, am nächsten auch mit dieser Vergebung zu begegnen, mit dieser Liebe, mit dem Bewusstsein, ich stehe schuldig vor Gott. Und mein Vis-à-vis ist in der gleichen Situation. Wie viel ist dir vergeben worden? Und wie viel liebst du? Siehst du den Menschen, wie es Jesus tut? Und ich bin fest überzeugt, das soll auch der Ansatzpunkt sein für mich, dass die Vergebung mich befähigt, einem Menschen zu helfen. Es sind nicht die vielen wertvollen Seminare, die wir auch haben. Es sind nicht die vielen Sachen, die wir unternehmen. Es sind nicht die vielen wertvollen Stunden, wo wir vielleicht das Bibelseminar abhalten. Die helfen uns alle auch. Aber die sollen dazu führen, immer wieder bewusst zu werden, in welcher Beziehung wir stehen zum Nächsten und dass wir schlussendlich in der Vergebung hineinleben. Und wenn dir viel vergeben worden ist, dann kannst du viel lieben. Und wenn dir wenig vergeben worden ist, dann musst du dich vielleicht ein Stückchen fragen, ist da noch mehr zu vergeben? Ist etwas in meinem Leben, das ich mit Gott noch nicht ins Reine gebracht habe? Denn Vergebung und Buß geht immer darum, dass etwas ins Reine gebracht wird. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst am nächsten nicht mit dir begegnen, dann bist du nicht demotiviert, sondern motiviert und geh vor Gott und frag, Herr, was steht noch zwischen mir? Vielleicht zwischen mir und dir. Habe ich etwas, das ich mit mir trage? Etwas, das ich noch nicht vergeben habe einem anderen? Etwas, das mich abhält, einem Menschen mit Liebe zu begegnen? Das soll uns beschäftigen. Wie der unbarmherzige Diener, auch die Geschichte aus der Bibel, wo ganz viel Schulden beim König gehabt hat und er hat es nicht können zahlen. Und er kommt davor der König und jammert und sagt, ich kann es nicht zahlen. Und der König in seiner Barmherzigkeit, das Bild Gottes sagt, dir ist alle Schuld vergeben. Alle. Viel ist dir vergeben worden. Und dann, was macht der Schuldner? Wir kennen die Geschichte. Er geht zu dem, der ihm dient und sagt, hey, du schuldest mir 5 Stutz. Und jetzt lasse ich dich ins Gefängnis schmeißen, bis du mir die 5 Franken gezahlt hast. Also 5 Millionen Schulden, eine Bagatelle für 5 Franken. Und er hat das Prinzip nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass die Vergebung das Wichtigste ist und mich verbindet zum Nächsten. Und vielleicht noch zum Schluss von dieser Frage vom Vergehen. Wie sie einem Römer innen steht. Und das finde ich auch so faszinierend, wie eigentlich im Negativen innen, in der Schuld innen, der Paulus kann sagen, hey, Vergebung und das, was du falsch machst, das dient schlussendlich zur Grösse Gottes. Denn wie kann Gott dir sonst deine Grösse zeigen, wenn nicht in dieser Vergebung von der Sünde zu dir? Wie kann Gott sich gross machen, wenn nicht in dem, was er Sachen von dir heilt, wo dir wehtun, und wenn er dir Sachen wegnimmt, wo dich stören, in der Beziehung zu Gott? Wie soll er sonst seine Grösse machen, sich gross machen? Und er sagt dann am Schluss, nicht, dass er jetzt oft hingehen und gesündigen gehen, damit Gott grösser wird. Das ist nicht die Idee dahinter, wie der Paulus dann abschliessend sagt. Aber die grossen Verfehlungen und die grosse Barmherzigkeit machen Gott gross. Leiden wir, frage ich mich. Wenn wir hier anschauen, in der Liebe ihnen beispielsweise, leiden wir, wenn jemand nicht mehr in die Gemeinde kommt? Leiden wir, wenn jemand vom Unti-Abschluss her nicht mehr zu uns findet? Es gibt eine Statistik, die sagt, 50-70% von unserem eigenen Nachwuchs kommt nicht in die Gemeinde. 50-70%. Tut uns das weh? Haben wir die Liebe zum Nächsten, die mich beschäftigt und sagt, wieso kommt daheim der Hansli nicht mehr? Wieso kommt er nicht mehr zu unserer Gemeinde? Was haben wir falsch gemacht? Wenn ein Junge im Glauben, ich rede jetzt nicht von jungen Menschen, sondern ein Junge im Glauben, jemand, der frisch zum Glauben gekommen ist, irgendwann den Weg zum Glauben nicht mehr findet, dann hat es oft daran gelegen, dass er keine Vorbilder gehabt hat. Dann hat es oft daran gelegen, dass er Begegnungen gehabt hat, wo er gesagt hat, so will ich nicht sein. Wenn er permanent nur vor sehr begegnet, ist es schwierig, den Zugang zu Gott zu finden. Wenn wir uns permanent als Pharisäer geben und sagen, du musst es so und so und so machen. Und das ist falsch. Ohne Liebe. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Leute sich abschrecken lassen von dem wunderbaren Glauben. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen an einem Kind, an einem Gläubigen, jungen Gläubigen, feste Speise eindrücken, statt Milch, die er braucht, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der an dem Ganzen verstickt. Sind wir nochmal bei dieser Szene. Die Jünger, die etwas anstellen, Jesus, der sie in Schutz nimmt und die Pharisäer, die es besser wissen. Und am Schluss, dass Ehre fehlt. Und die Ehre, die soll jetzt als Bild darstellen. Ich hoffe, es seht es alle, ich kann es nicht lupfen, es ist relativ schwer. Diese Ehre soll als Bild darstellen, für den Mensch, wo wir helfen wollen. Wir wollen helfen, Jesus nachzufolgen. Wo wir helfen wollen, ins Ziel kommen. Das Ziel, das im Jenseits ist. Das Ziel, das ist, zusammen im Himmel vor Gott zu stehen. Das Ziel ist ja schlussendlich, dass der Weizen soll wachsen soll. Dass die Ähren sollen gedeihen, Frucht bringen und schlussendlich auch wieder als Ziel kommen, wo die Bestimmung ist von diesen Ähren. Aber wie können wir machen, dass die Ehre wächst? Wir, die Menschen helfen wollen. Wie können wir das tun? Der Paulus sagt ganz genau, was eigentlich der Wachstum ist. Im Galater 5, 22, wenn er sagt, Frucht vom Geist ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das ist der Maßstab vom Wachsen. Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Also wir, die schlussendlich Vorbilder sein sollen, den Menschen helfen wollen, das soll unsere Eigenschaft sein. Die Liebe, die Treue, die Freundlichkeit. Das soll uns helfen. Und was interessant ist, in Galater 5, 22, es handelt sich um eine Frucht. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Weil wenn es um das Wachstum geht, dann kann ich jetzt da anstehen zu deinen Ehren und sagen, wachs. Los, wachsen. Vorwärts machen. Was meint ihr, wird sie wachsen? Schade, sind Kinder nicht da, die würden vielleicht noch Jahre geben. Wahrscheinlich wachsen sie nicht. He? Auch da gibt uns die Bibel eine interessante Antwort. In Markus 3, 26 gibt es so ein schönes Gleichnis, wo Jesus sagt, das Himmelreich gleicht. Und das Himmelreich steht für die Gemeinde. Das Himmelreich gleicht. Oder er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie mit einem Bauer, wo Saat aus seinen Acker ausstreut. Und er legt sich schlafen und er steht wieder auf. Und ein Tag folgt dem anderen und die Saat wächst. Er weiß nicht warum. Ganz von selbst springt der Frucht hervor. Zuerst Halme, dann Beere und schließlich die ausgereifte Korn. Und sobald die Frucht reif ist, ist da wieder das Getreide zu schneiden. Und die Zeit der Ernte ist da. Wie helfen wir also diesen Menschen zu wachsen? Nicht indem, dass wir versuchen, Zeit zum Wachstum zu bringen, sondern indem, dass wir ihnen ein Umfeld schaffen, wo sie wachsen können. Und das ist Punkt 1. Wir wollen uns der Rolle bewusst sein, wo wir sind, wenn wir einem Menschen begegnen. In welcher Rolle stehe ich? Soll ich etwas weitergeben? Kann ich etwas lernen? Oder komme ich als Pharisäer zu ihm? Das Zweite ist, es braucht eine Beziehung. Oftmals vermitteln wir geistliche Wahrheiten, die sehr gut sind, ohne dass wir eine Beziehung zum Menschen haben. Das ist extrem schwierig. Das kann ein Prediger natürlich nicht, wenn er da vor 100 Leuten steht. Oder wie viele es auch immer sind, aber im Einzelnen kann man das. Wir haben sehr oft das Bedürfnis, zuerst das Geistliche weiterzugeben, bevor eine Beziehung da ist, bevor ich mir Zeit genommen habe. Gerade bei jungen Menschen, bei Teenagern, muss zuerst Beziehung da sein. Gastfreundschaft, Menschen mit heimnehmen, mit meinen Gaben ihm zu dienen, für ihn festzubetten und in Liebe begegnen. Und das Dritte ist, sind wir barmherzig. Beziehungsweise ist eine Aufforderung. Sind wir barmherzig? sind wir liebend? Sind wir uns bewusst, was uns vergeben worden ist? Wie viel Schuld wir stehen, was uns befähigt, in der Liebe zu begegnen am anderen? Und da wären wir wieder beim Anfang vom Flipchart von Stefan in der Predigt letzte Woche. Dienen und helfen sind sehr ähnlich. Ich glaube, es braucht gar nicht viel. Eigentlich hätte ich auch das am Anfang können sagen, man hätte wieder können gut Kaffee trinken. Aber ich habe gefunden, ein paar Sachen muss ich auch dazu sagen. Dienen und helfen sind sehr verwandt. Wenn du jemandem helfen willst, ist Gastfreundschaft angesagt. Oder wenn wir jetzt dafür schauen, wenn wir das Ehrenfeld sehen, die Sachen, die wachsen, und jetzt sehen wir die grünen Sachen, die stören, ich denke, wir können, wie gesagt, nicht machen, dass er wächst, aber wir können ein gutes Umfeld schaffen, indem wir das, was stört, rausnehmen und sagen, ich bete für den Menschen. Oder ich bin gastfreundlich, ich lade ihn mal ein, lerne ihn besser kennen, weil vielleicht hat mich etwas gestört an dem Menschen, er hat etwas gesagt und ich lade ihn mal zum Mittag ein und wir reden mal darüber. Du weißt, wie hast du das gemeint, dort das Thema. Komm, wir reden mal darüber. Oder du kannst mit deinen Gaben begegnen, indem dass du TC machst, indem dass du Unti machst, indem dass du wunderschöne Blumen bringst, wo die Menschen freuen, wenn sie da reinlaufen, indem dass du Kaffee machst. In deinen Gaben den Menschen hilfst, sich wohlzufühlen im Gottesdienst. Dass sie dem begegnen und nicht dem dort hin. Dass sie merken, dass sie da willkommen sind. Was habe ich noch nicht? Die Liebe. Dass du ihnen mit Liebe begegnest. Und im Bewusstsein von der Barmherzigkeit und der Vergebung von der Sünden, die wir erfahren haben. Und wir sehen, wenn wir das machen, dann haben wir ein schönes Feld, wo der Heilige Geist kann Wachstum schenken durch den Dienst, den wir tun. Amen.